Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr zu Hause da seid, wieder eingeschaltet habt. Das ist super. Ja, Schatz, ich hab dich auch lieb. Das ist cool. Genau. Wir haben die letzten zwei Wochen so über ein paar Dinge gesprochen. Einmal so 16 Dinge, die die Urgemeinde hatte, die die Kirche heute braucht. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was es braucht, um dass du Jesus nachfolgen kannst. Wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, klick dich einfach rein auf YouTube oder in unserem Podcast, hör sie nach. Also lohnt sich auf jeden Fall. Heute möchte ich mit euch über was anderes sprechen. Ich möchte mit euch, als Titel der Predigt, falls du mitschreibst, du erntest, was du säst. So, das kennt jeder, du erntest, was du säst. Und ich möchte mit euch über Großzügigkeit sprechen. Großzügigkeit. Ich habe zwei Zitate, ich immer so eine Predigtvorbereitung, schaue ich manchmal so durch Aphorismen und Zitate durch, einfach was mich interessiert, was andere große Denker, Menschen gedacht haben dazu. Und es gibt eins von Albert Camus, über den Mann stolper ich immer wieder, oder Albert Camus, so rum. Und er sagt, die wahre Großzügigkeit der Zukunft gegenüber besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben. Und ich habe das gelesen, ich habe gesagt, boah, die wahre Großzügigkeit der Zukunft gegenüber besteht darin, in der Gegenwart alles zu geben. Das zweite Zitat ist von Winston Churchill. Und er hat gesagt, wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen. Und wir leben von dem, was wir geben. Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen. Und wir leben von dem, was wir geben. Und ich habe gedacht, eigentlich, hey, danke fürs Zuhören, das ist schon mega cool, viel mehr. Soll ich noch was sagen? Ich fand es echt krass, der hat mich sehr berührt. Trotzdem möchte ich fragen, was bedeutet es eigentlich, großzügig zu sein? Und warum ist es gut? Warum ist es gut, großzügig zu sein? Als Mose mit dem Volk Israel in der Wüste ist, empfängt er die Tora, das Gesetz, das er dem Volk Israel weitergeben soll. Und sie leben da nomadisch, das sollten nachher 40 Jahre werden. Das war nie so gedacht, aber das Volk Israel hat nicht so ganz verstanden, worum es geht und hat noch ein bisschen Zeit gebraucht, Gott kennenzulernen. Also haben sie 40 Jahre extra in der Wüste gekriegt. Und Gott gibt dieses Gesetz aber mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf den Tag, wo sie das Land Israel einnehmen, wo sie in Israel wohnen und anfangen, sesshaft zu werden, wo sie anfangen, ihre eigenen Felder zu bestellen. Und da heißt es wie folgt, 3. Mose 19, wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, dann sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten. Keine Nachlese an deiner Ernte halten. Auch sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinbergs auflesen. Sondern du sollst es dem Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Und mega interessant ist, was ein Vers später kommt. In 19,11 steht, ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen und nicht einander betrügen. Und ich fand das so krass. Also, du liest es und sagst, du sollst das Feld nicht abernten, bis zum geht nicht mehr. Du sollst keine Nachlese halten und auch Beeren, die auf den Boden fallen, die sollst du nicht aufheben. Du sollst es dem Fremden in deinem Land lassen, der auf der Durchreise ist und Hunger hat. Du sollst es dem Armen lassen, der nicht weiß, wie er seine Kinder oder sich selber versorgen soll, sodass er was hat. Und direkt danach, ihr sollt nicht stehlen, ihr sollt nicht lügen, ihr sollt nicht einander betrügen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist es jetzt schon großzügig? Also wenn ich ein Bauer bin und ich habe ein Feld und ich lasse einfach die Nachlese stehen, also das, was nicht abgeerntet worden ist oder das, was auf den Boden gefallen ist, ist es großzügig? Ich finde nicht. Es ist nicht geizig. Das ist nicht geizig sein. Aber großzügig ist es auch noch nicht so richtig, so ein bisschen vielleicht. Ich habe mich auch gefragt, was würde das eigentlich übertragen bedeuten? Also, ich glaube, du hast keine Felder. Wahrscheinlich nicht. Die wenigsten haben Felder heute. Und wahrscheinlich hast du auch nicht so viele Arme oder Fremdlinge, die an deinem Feld vorbeigehen und dann dort essen und so. Das ist die Kultur jetzt ein bisschen eine andere. Aber ich habe mir gedacht, die beste Analogie, die mir eingefallen ist zu dem, was das heute bedeuten könnte für jeden Einzelnen, ist so Kleingeld. So Kleinkram, Wechselgeld. Du gehst zum Einkaufen und dann kriegst du raus, weiß ich nicht, 80 Cent, 1,20 Euro, was auch immer. Und meine Mutter, als ich klein war, ich erinnere mich da noch genau dran, sie hat immer so eine 3-Liter-Flasche Bacardi gehabt. So, nein, sie war keine Schnapsdrossel und sie ist auch keine Schnapsdrossel. Sie hat in der Gastro gearbeitet und hat sie die mitgenommen und die war einfach dazu da, immer Kleingeld reinzuwerfen. Da waren immer so Pfennige drin, ne? 10 Pfennig, 20, 50 Pfennig, alles, alle Pfennige hat sie da reingeschmissen. Und so am Ende vom Jahr war die normalerweise einfach voll. Es war immer so, oh, ich habe ein bisschen Wechselgeld und jetzt mache ich halt so das Kleine, das sowieso irgendwie im Geldbeutel nervt, weil es dann irgendwann ein bisschen viel wird, das schmeiße ich da rein. Und es waren halt einfach hunderte Mark am Ende vom Jahr. Das waren noch Mark. Also ich glaube, das ist vielleicht die beste Analogie. Weil die haben damals vom Feld gelebt. Oder vielleicht, wenn du, weiß ich nicht, da bleiben 5 oder 15 oder 20 Euro auf deinem Konto stehen, mit denen du nicht gerechnet hast oder so. Ja? Das ist so ein bisschen, das bleibt so über. Und das soll mir vielleicht nicht abernten. Aber für mich beantwortet das immer noch die Frage, was Großzügigkeit eigentlich ist. Habe ich mir so gedacht, okay, dann bediene ich mal Wikipedia. So wie die meisten. Da steht, Großzügigkeit ist Folgendes. Sie besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß oder das üblicherweise zu Erwartende hinausgehen. Im Allgemeinen gilt Großzügigkeit auch nicht als kalkuliert, taktisches Verhalten, das mit adäquaten Gegenleistungen rechnet oder diese herbeiführen will. Das schließt aber nicht aus, dass solche Gegenleistungen erbracht werden oder üblich sind, siehe etwa den Potlach bei den indianischen Völkern. Also Großzügigkeit ist per Definition also was, was ohne Verpflichtung und ohne Zwang einhergeht. Das ist schon mal das Erste. Und Großzügigkeit beginnt immer da, wo etwas gegeben wird, das über das normale Maß hinausgeht. Das ist die Definition von großzügig sein. Das bedeutet aber auch, dass du in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Vorstellungen davon hast, wann etwas großzügig ist. Also in vielen Kulturen ist es total normal, dass du den Gästen das allerbeste Essen auftischst, das du im Haus hast oder das du dir leisten kannst. Es kommen Gäste, wow, dann ist der Tisch voll und es wird sonst was aufgetischt. Auch wenn das bedeutet, dass die Familie für den Rest des Monats noch Reis und oder nur noch Reis und Bohnen isst. Es gibt so Kulturen, ja? Bei uns giltst du gemeinhin als großzügig, wenn du irgendwie sagst, okay, wir gehen zusammen weg und jetzt lade ich dich mal zum Essen ein oder so. Dann ist es großzügig. Auch wenn das für uns natürlich meistens nicht bedeutet, dass wir für den Rest des Monats nur noch Reis und Bohnen essen oder nur noch Nudeln mit Olivenöl und Knoblauch essen oder so. Also ich mag nicht aus, es gibt natürlich schon Fälle, wo das so ist. So ist es nicht. Auch hier. Aber ich glaube, sie sind im Verhältnis seltener. Ich möchte einfach nur sagen, in unterschiedlichen Kulturen ist es unterschiedlich leicht oder unterschiedlich schwer, als großzügig zu gelten. Je nachdem, welche sozialen Gepflogenheiten da herrschen, musst du eben mehr geben oder weniger geben, um als ein großzügiger Mensch zu gelten. Es gibt aber noch so eine andere Größe, die nicht vom kulturellen Kontext bestimmt wird. Großzügigkeit bemisst sich nicht in erster Linie an dem, was gegeben wird. Großzügigkeit bemisst sich an demjenigen, der es gibt. Wenn mich ein armer Beduine zum Essen einlädt, mir das Beste auftischt, was er sich leisten kann, was ich schon erlebt habe, dann ist es was anderes, wie wenn ich mal jemanden zum Essen einlade und sage, komm, nimm Steak. Wenn ein mehrfacher Millionär jemandem einen schönen Pulli kauft, meinetwegen aus Kaschmir, einfach sagt, hey, ich mag dich und hier hast du einen schönen Pullover, dann ist es was anderes, wie wenn jemand, der einfach fast nichts hat, sein letztes Hemd gibt. Also ja, ich will damit nicht sagen, dass jetzt einer nicht, die sind beide großzügig. Das ist jetzt nicht, dass der Reiche nicht großzügig ist, weil es nur ein Kaschmirpullover war. Natürlich ist der großzügig. Aber relativ gesehen ist derjenige, der das letzte Hemd gibt, großzügiger. Weil er mehr von dem gibt, was er hat. Und das gilt cross-culturally. Das hast du überall. Die Menschen schauen natürlich, wer bist du? Was hast du? Was steht dir zur Verfügung? Auf welche Ressourcen kannst du zugreifen? Und das entscheidet ein bisschen darüber, ob du als großzügig giltst oder nicht. In 2. Korinther 8, 12 steht Folgendes. Denn eine bereitwillig gegebene Gabe ist Gott willkommen. Und ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt. Nicht nach dem, was er nicht besitzt. Klarer wird's nicht. Also, du hast 10 Euro und du gibst 10 Euro und jemand hat 1.000 Euro und gibt 100 Euro, dann hast du mit 10 Euro relativ gesehen mehr gegeben, weil deine Großzügigkeit bemisst sich an dem, was du hast, nicht an dem, was du nicht hast. Das finde ich cool. Ich habe mich dann gefragt, wie machen wir Deutschen das eigentlich? Spenden wir nicht? Wenn ja, wie viel? Und ich habe das mal so gegoogelt. Und Statista hat das wunderbar aufgeführt, auch nach Jahren und so. Kannst mal reingucken, wenn es dich interessiert. Auf jeden Fall habe ich gelernt, dass die Deutschen im Jahr 5,6 Milliarden Euro spenden. 5,6 Milliarden Euro. Und jetzt könnte man meinen, das ist mega großzügig. Und es ist ja großzügig. Weil die 5,6 Milliarden, die sie spenden, sind immer noch 5,6 Milliarden mehr, als sie geben müssten. So, es gibt ja keine Verpflichtung, es passiert nicht aus Zwang. Aber weißt du, was das pro Kopf bedeutet im Schnitt? Okay, da sind die Kinder eingerechnet. Ja. Aber weißt du, was das pro Kopf bedeutet? Das bedeutet, dass der Durchschnittsdeutsche 67,30 Euro im Jahr spendet. Das sind 5,61 Euro im Monat. So, ich habe es ausgerechnet. Ihr merkt. Jetzt mal eine Frage. Ist es mehr oder weniger als das Kleingeld, das man so jeden Monat ins Sparschwein werfen könnte? An Zwanzigerle und Zehnerle. Es ist vielleicht ein bisschen mehr bei manchen, es ist ein bisschen weniger bei anderen. Viel weniger bei manchen, die ich kenne. Und natürlich, manche geben privat auch mehr. Also hier sind nur die Menschen erfasst, die an wohltätige Organisationen, Kirche oder was auch immer, Vereine spenden. Und es gibt schon Menschen, die was geben, ohne dass das in den offiziellen Zahlen erscheint. Aber trotzdem, 5,61 Euro im Monat. Jetzt werden einige sagen, ja, ich zahle doch schon ins Sozialsystem ein. Und ich unterstütze ja mit meinen Steuern das Land, ich halte es am Laufen. Und da würde ich sagen, ja, das stimmt schon. Aber das tun die anderen auch. Und dann würden andere, also, ich meine, Israel hat das auch getan, by the way. Also das mit dem Feld war nicht die einzige Regel. Die gaben dann einen Zehnten, dann gab es noch einen Zehnten, dann gab es eine Opfergabe, es gab so viele Abgaben, die einfach dafür sorgen sollten, dass es Israel gut geht und dass die sozial Schwachen aufgefangen werden können. Also werden andere sagen, ja, aber Armut gibt es eben auch hier in Deutschland und nicht nur woanders. Und würde ich sagen, naja, das ist ein Grund, mehr großzügig zu sein. Das ist teurer hier. Andere würden sagen, ja, ist aber nicht nachhaltig. Wenn man jetzt einfach nur gibt, man muss den Leuten doch, wenn man was gibt, dann muss man Hilfe zur Selbsthilfe geben. Würde ich sagen, hey, ich bin voll mit dir, du hast komplett recht. Sehe ich auch so. Aber dafür brauchen wir Leute, die das machen und die müssen irgendwie leben. Ich finde es noch ein Grund mehr, großzügig zu sein. Wieder andere würden sagen, ja gut, aber du kannst nicht die ganze Welt retten. Und dann würde ich sagen, da hast du auch wieder absolut recht, das stimmt, wir können nicht die ganze Welt retten, aber doch einige. Jetzt sagen einige, ja, du weißt ja gar nicht, wo die Spenden ankommen. Dann sage ich, das stimmt. Würde ich dir sagen, dann informier dich. oder mach was Eigenes, wo du dir sicher sein kannst, dass es auch gut angelegt ist. Und wieder andere sagen, ja, ich habe aber nicht viel. Den würde ich sagen, wenn du nicht lernst zu geben, wenn du wenig hast, dann wirst du auch nicht lernen zu geben, wenn du viel hast. So einfach ist es. Es gibt in der Bibel gibt es diese Beschreibung von dieser Witwe, die irgendwie an den Tempel kommt und dann legt die da was ein, macht eine Spende. Und das ist ein Schärflein. Also ein Schärflein ist einfach nichts. Das ist Räder, also es ist nichts. Das ist nicht mal genug, um sich das Essen für einen Tag zu kaufen. Aber sie legt es da ein. Sie sagt, ich gebe das weg. Vielleicht fällt es manchmal auch leichter, was zu geben, wenn man weniger hat, weil man sich nicht so dran hängt. Und sagt, das gibt mir sowieso keine Perspektive. Vielleicht ging es der Frau so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirft sie das da rein. Und das sind diese ganzen Reichen, die schmeißen auch voll viel mehr, also in Geld mehr ein. Jesus pickt sich aber diese eine Frau raus, die dieses Schärflein da reingelegt, dieses Nichts quasi. Und sagt, diese Frau hat mehr gegeben als all die anderen, die hier sind. Und sie legt es in diese Kasse für die Armen und so. Ich finde das schon krass. Sie hat mehr gegeben als all die anderen, die hier sind. Und dann fängt er an, sie zu preisen und sagt, dass sie gesegnet ist. Und dass sie gesegnet sein und werden wird. Die Frau hat gecheckt, dass all das Gute, was sie in ihrem Leben hat, ein Geschenk ist. Dass all das, was sie bekommen hat, ein Geschenk von Gott ist. Sei es die Luft zum Atmen, das Wasser, das ich trinke, die Fähigkeit, Geld zu verdienen, die Fähigkeit, irgendwas in meinem Leben hinzukriegen. Die ist von Dankbarkeit erfüllt. Obwohl das, was sie in der Hand hat, nicht reicht. Das finde ich schon krass. Ich würde das, was wir in Deutschland machen, ich finde das voll gut, dass wir das machen. Aber würde ich es als großzügig bezeichnen? Nein. Das ist ein guter Anfang. Aber für unsere Verhältnisse, in denen wir leben, schon eher geizig. Es ist ja immer relativ. Es ist oft nicht das Minimum von dem, was es bräuchte. Und wisst ihr was? Das kann man auch überall sehen. Wenn man die Augen aufmacht und da rausgeht. So viele Kirchen, so viele Dienste, so viele Vereine, ja, die diese Gesellschaft mitbauen, tragen, sind auf Spenden angewiesen, sind auf ehrenamtliche Tätigkeit angewiesen, damit sie ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten kann. Habt ihr gewusst, dass weniger als 50% der Deutschen, das sind 49, um genau zu sein, jemals irgendwann an eine wohltätige Organisation gespendet haben? Das relativiert es für die anderen, weil dann geben sie nicht 67 noch was, sondern halt, weiß ich nicht, 130 irgendwas im Jahr. Habt ihr gewusst, dass es im letzten Jahr nur 25% waren? Habt ihr gewusst, dass nicht mal 25% der Deutschen eine ehrenamtliche Tätigkeit machen oder sich in irgendeiner Form ehrenamtlich oder sozial engagieren? Und ich könnte es anders framen. Ich könnte sagen, es ist mega gut, weil es sind 25%, das ist mega gut. Das stimmt, aber es sind echt immer noch 75% zu wenig. Weil ich glaube, dass wir alle eine Verantwortung haben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Du musst nicht das eine machen, das andere machen. Wir leben mit Demokratie. Wir leben in einem Ort, wo es so viele Ausdrücke gibt, wo du dich eins machen kannst mit einer Vision. Er hat mit ganz vielen Leuten natürlicherweise zu tun, die Non-Profit-Arbeit machen. Und was ich unisono höre, ist Folgendes. Es ist vollkommen egal, ob die in der öffentlichen Hand sind und da so arbeiten bei der Stadt oder ob die halb bei der Stadt sind und halb einen privaten Träger haben oder ob die nur privat getragen sind oder einfach Mitglieder getragen sind, Stiftungen, whatever. Wisst ihr, was ich unisono höre? Wir haben so viele Ideen, wir haben aber auch so viele Herausforderungen und wir haben so wenig Ressourcen. Wir haben so wenig Ressourcen, es fehlt bei uns einfach an Kohle und es fehlt an Helfern, die mit anpacken. Und deswegen können wir nicht die Antwort geben, die wir gern geben würden. In kritischen Bezirken, Stadtteilen, whatever. Und natürlich hier in Deutschland, wie auch in der ganzen Welt. Ich kenne auch Missionare, die auch sagen, boah, das ist so schwer. Ich bräuchte eigentlich mehr, um das zu machen und jenes zu machen, denen hier zu helfen, die Schule da aufzubauen, das reicht einfach nicht. Und ich weiß, mit dem, was ich euch sage, mache ich mich nicht gerade beliebt. Ist mir klar, aber es ist ja auch nicht mein Job. Was ich sagen möchte ist, wir können mehr als das. Wir können mehr als das und wir sind mehr als das. Wenn viele von uns damit aufhören würden, über Social Justice zu labern, nur zu labern, und ich sehe das die ganze Zeit auf YouTube, in meinem Umfeld, wherever, Gelaber über Social Justice. Wenn wir mal damit aufhören würden und stattdessen aufstehen würden, die Ärmel hochkrempeln würden und anfangen würden, unseren Beitrag zu leisten, Leute, dann wird es da draußen anders aussehen. Sorry. No front und so. Aber sorry. Ist halt so. Insofern ist Großzügigkeit auch Eigennutz. Wisst ihr, großzügig und klug zu geben, bedeutet, Probleme zu lösen, bevor sie in meinem Vorgarten landen. Verstehst du das? Großzügig und klug zu geben bedeutet, Probleme lösen, bevor sie in meinem Vorgarten landen. Für all diejenigen, die sich zum Beispiel daran stören, dass so viel Entwicklungshilfe betrieben wird. Naja gut, jetzt ist es einfach so. Erstens ist es billiger. Hier ist teuer, woanders oft nicht. Es ist billiger, es ist effizienter, es ist nachhaltiger und es ist menschenwürdiger, den Menschen dort zu helfen, wo sie zu Hause sind. Anstatt darauf zu warten, dass die nächste Hungersnot, der nächste Konflikt, der nächste Krieg sie dann dazu bringt, ihre Heimat verlassen zu müssen. Den Ort, den sie zu Hause nennen, wo ihre Familie lebt. Großzügigkeit ist auch Eigennutz, weil sie andere dazu bringt, mir wohlgesonnen zu sein. Wenn du ein großzügiger Mensch bist, nein, es werden nicht alle sein, schon klar, aber wenn du ein großzügiger Mensch bist und dein Umfeld nimmt dich so wahr und du bist einfach ein Mensch, der viel gegeben hat und du kommst selber mal in eine Situation, wo es ein bisschen schwieriger wird, da werden sich immer einige finden, die sagen, hey, dir auf jeden Fall, immer, immer. Großzügigkeit ist aber auch Eigennutz, weil Geben gesegneter ist als Nehmen. Und weil niemand mit einem Geizhals zusammen sein möchte. Also für alle, die irgendwie nicht gern allein sterben wollen, ist es wirklich ein Wert und eine Tugend, über die es sich voll nachzudenken lohnt. Großzügigkeit mildert die Auswirkungen der sozialen Schere ab, die wir auch in Deutschland immer mehr spüren. Immer mehr rutschen in die Armut und es immer weniger werden immer reicher. Ich würde es mal so sagen, wenn du viel hast, dann baust du damit entweder hohe Zäune oder eine bessere und eine menschlichere Gesellschaft. Dann hast du entweder Neider oder Freunde, die dir von Herzen dankbar sind. Das musst du entscheiden. Und das Gleiche gilt aber auch für uns in Anführungsstrichen, aber doch an Weltmaßstäben gemessen, reichen Deutschen in der Welt. Entweder bauen wir hohe Zäune oder wir investieren in Menschen, in Menschlichkeit und gewinnen Freunde. Jetzt merkst du, Großzügigkeit ist also weit mehr als ein einmaliger Akt. Einmal im Jahr 67,30 Euro zu spenden, macht uns genauso sehr zu einem großzügigen Menschen, wie einmal im Jahr Sex zu haben uns zu einem hervorragenden Liebhaber macht. Ist ein bisschen polemisch, aber ich denke, du kriegst den Punkt. Großzügigkeit ist eine Haltung, ist eine Tugend. Es ist soziale Verantwortung und Eigennutz zugleich. Sie ist gesegnet und sie ist gebraucht. Aber sie ist vor allem eins. Sie ist menschlich. mit einem Hang zur Göttlichkeit. Und sie ist, sie sollte das Kennzeichen eines gläubigen Menschen sein. Im Psalm 37, 21 steht, während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. So, also für die Gläubigen unter uns ist das jetzt klar, du sollst großzügig sein und geben. Das ist easy, das ist unmissverständlich. Für die Gottlosen unter uns noch eine kurze Erklärung. Kann jemand, der Gott nicht kennt und Gott nicht folgt, nicht auch ein großzügiger Mensch sein? Doch, natürlich. Kann ein Christ, der sich Christ nennt, aber nicht großzügig ist und nicht gibt, auf dem falschen Dampfer sein? Natürlich. Weißt du, ob du Gott folgst, ob du an Gott glaubst, entscheidet sich da nicht so daran, was in deinem Pass steht oder welches Label du dir gerade auf den Kopf geklebt hast. Es entscheidet sich daran, wie du lebst oder wie du es nicht tust. Und manchmal kann es echt sein, dass so mancher Atheist mit seiner Ethik, mit seinem Herz näher an Gott ist, als so mancher Christ, der sich das hier oben drauf schreibt. Aber natürlich gibt es das auch umgekehrt. Just saying. Zweiter Korinther 9. Das ist die Situation, es gibt eine Sammlung für eine Gemeinde, die in Not geraten ist. Die Gemeinde in Jerusalem, soweit ich es weiß. Und die ist halt mega schnell gewachsen. Das waren halt 3.000 Leute, 5.000 Leute, 10. Wahrscheinlich um die 20.000 Leute, das sind die Schätzungen später. So die erste Mega-Church quasi. Und die hatten halt so viele Pilger, die nach Jerusalem gekommen sind, die dann gläubig geworden sind an Jesus, dann aber nicht mehr zurück konnten, weil sie Angst hatten, dass sie von ihren Familien verstoßen werden. Also musste die Kirche sich um die kümmern. So, jetzt sind die da. Jetzt haben die sich zu Jesus bekehrt, die haben aber nichts. Und dann haben die angefangen, Grundstücke zu verkaufen und so weiter, um sich zu helfen. Ne? Das hatten wir neulich auch mal. Und das ist krass. Auf jeden Fall wird da gesammelt in der Gemeinde in Korinth. Und der Paulus schreibt, darum habe ich es für nötig gehalten, die Brüder zu ermahnen, zu euch vorauszureisen. Also hier kommen ein paar Brüder von Paulus entsandt zu den Korinthern, um diese vorher angekündigte Segensgabe rechtzeitig zuzubereiten. Also diese Sammlung in der Gemeinde. Die sollen sich darum kümmern. Damit sie bereit ist, sodass sie eine Segensgabe ist und nicht eine Gabe des Geizes. Das aber bedenkt. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alles Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also ich drösel das jetzt mal kurz auf. Da ist diese Gemeinde und die weiß, dass es der anderen Gemeinde in Jerusalem schlecht geht. Und der Paulus sagt, das geht nicht. Das ist nicht cool. Wir müssen uns um die kümmern. Das ist voll krass, weil das ist international. Das ist international in einer Zeit, in der es das so gar nicht gab. Also da haben sich die Länder intern um ihre Sachen gekümmert. Die kümmern sich hier umeinander. Das ist das Erste. Dann sagt er, ich habe mal Leute vorangeschickt, damit die das vorbereiten bei euch. Damit die den Menschen erklären, wofür das ist. Und damit diese Gabe, wenn die dann nachher von langer Hand vorbereitet ist und dann auch mal ein bisschen was zur Seite gelegt werden kann ab und zu, dass eine ordentliche, eine segensreiche Gabe ist und nicht was Kärgliches. Also eine echte Hilfe ist. Das ist so der Gedanke. Und dann sagt er, Gott gibt euch alles, was ihr braucht. Er gibt euch weit mehr. Macht euch mal nicht so viel Kopf. Ja? Wenn du kärglich säst, wirst du kärglich ernten. Wenn du im Segen säst, also viel, dann wirst du auch viel ernten. Für deine Verhältnisse, immer proportional gesehen. Es ist so spannend, weil es stimmt halt, oder? Wenn ich nicht in eine Freundschaft investiere, dann kann sie nicht wachsen. Wenn ich nicht in meine Partnerschaft, meine Ehe investiere, kann sie nicht wachsen. Wenn ich nicht in die Beziehung zu Jesus investiere, kann sie nicht wachsen. Wenn ich wenig investiere, dann wächst sie vielleicht wenig. Wenn ich mich wirklich investiere, dann kann viel entstehen. Und warum sollte es denn bitte da anders sein? Du erntest, was du säst. Das ist der Vers, auf den es zurückgeht. Du erntest, was du säst. Geben ist einfach gesegneter als nehmen. Und mir ist klar, dass du und ich übrigens auch wahrscheinlich schon ausgenutzt worden bist. Aber du hörst doch auch nicht auf zu laufen, nur weil du irgendwann mal auf die Nase gefallen bist. Oder? Nein, du wirst umsichtiger, du wirst besser. Du wirst vielleicht vorsichtiger, du übst, aber du läufst weiter. Warum? Weil alle anderen Alternativen, die es sonst gäbe, keine sind. Weil alle anderen Alternativen, denen du nicht läufst, obwohl du auf die Nase gefallen bist, denjenigen ins Gesicht schlagen würden, die gern laufen würden, es aber nicht können. Und genauso ist die Großzügigkeit auch. Wir sind großzügig, weil alle anderen Alternativen keine sind. Und weil nicht großzügig zu sein, Schlag ins Gesicht all derjenigen ist, die alles geben, damit die Welt, in der wir leben, menschlicher, liebevoller und schöner wird. Und ja, die Realität ist die. Armut wird es immer geben. Einsamkeit wird es immer geben. Schmerzen, Not und Leid wird es immer geben. All das wird es immer geben. Bis Jesus wiederkommt. Aber bis dahin wünsche ich mir eine Welt und vor allen Dingen eine Kirche, die mit ihrer Großzügigkeit den Schmerz lindert und damit von der Hoffnung erzählt, die sie im Herzen trägt. Eine Hoffnung, die das menschliche Verstehen übersteigt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mir Sohn, Tochter sein. Zu Martin, Dr. Martin Luther King haben sie mal gesagt: Wenn du so auf den Himmel zulebst, dann lebst du irgendwie in einer Fantasiewelt, die mit der Welt hier nichts zu tun hat. Er hat gesagt: Das, was ich da vor Augen habe und das, was die Bibel mir zeigt und das, was Gott mir zeigt, diese Ewigkeit und diese Welt, die da kommt, ist der Grund, warum ich in der stehe und mache, was ich mache und nicht verzweifle. Wenn Gott alle Tränen abwischt, wenn Gott tröstet, wenn Gott die Schmerzen nimmt und lindert, wenn Gott in der Not kommt, wenn Gott Leben schenkt und Leben spricht, dann auch wir als seine Kinder. Ich segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Habt eine gesegnete Woche, habt eine großzügige Woche, in der ihr die Großzügigkeit seht, die euch zuteil geworden ist und sie einfach weiterschenkt.